Auch ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Vortragsabend. Ich sage noch einmal das Thema von heute Abend: allein oder zu zweit, Gottes Weg mit jungen Menschen. Das heißt, heute soll es besonders um solche gehen, die noch etwas jünger sind. Trotzdem hoffe ich, dass für uns alle, auch wenn wir nicht mehr Jugendliche sind oder in einem Alter unter 30 vielleicht, das Nutzen dabei ist. Ich möchte das im Wesentlichen an allen drei Abenden so halten, dass ich immer ein paar Verse vorlese und dazu etwas sage. Wir werden morgen einen größeren Bibelabschnitt haben, der so zentral für uns, für das Thema von Bedeutung ist. Aber an dem heutigen und an dem Sonntagabend ist es, denke ich, eher sinnvoll, dass man immer ein paar Verse liest und dass ich dazu dann ein paar Gedanken sage. Ich möchte damit beginnen, etwas zu sagen für euch, die ihr jung seid, bevor überhaupt eine Frage, eine Entscheidung ansteht: allein bleiben, zu zweit, wie soll mein Leben eigentlich als Jugendlicher aussehen? Und dazu möchte ich einige Verse aus 1. Johannes 2 aus Gottes Wort lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 14 in der Mitte. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Soweit diese Verse aus dem 1. Johannesbrief. Johannes spricht zu unterschiedlichen Gruppen von Gläubigen. Er nennt sie Väter, er nennt sie Jünglinge und er nennt sie Kinder. Das sind natürlich geistliche Wachstumsstufen, die er vorstellt. Und doch sind sie ja nicht von ungefähr von ihm so bezeichnet: Väter, Jünglinge und Kinder. Weil es doch typischerweise Stufen sind, die man, wenn man jünger ist, wenn man heranwächst und wenn man dann älter wird, eigentlich verwirklichen sollte. Und Jünglinge, wir nehmen das jetzt mal, und das betrifft ja, obwohl hier männliche Formen angesprochen werden, wir nehmen das mal allgemeiner: junge Leute. Ihr, wenn ich euch direkt ansprechen darf, ihr seid junge Leute. Junge Frauen, junge Männer, junge Christen, junge Christinnen. Und speziell für euch spricht Johannes sozusagen. Er hat eine Botschaft an euch ganz persönlich, an jeden von euch. Er sagt, davon geht er aus, er sagt, er mahnt nicht, sondern er geht davon aus, dass junge Christen stark sind, dass sie eine geistliche Kraft besitzen. Vielleicht sagst du, ist das überhaupt meine Lebensrealität? Ist das das, was ich so erlebe in meinem täglichen Leben? Da erlebe ich immer wieder Glaubensniederlagen. Nun, damit stehst du nicht allein. Das geht uns allen so. Und doch sagt Johannes, ihr seid stark. Nicht stark in euch selbst. Ja? Als junger Mensch, gerade als Jugendlicher und vielleicht noch männlich, da meint man manchmal, Bäume ausreißen zu können und äußerlich stark zu sein. Das meint er natürlich nicht, Johannes, sondern er meint eine geistliche Kraft. Und die geistliche Kraft hat keiner von uns in sich selbst. Ob ich 40 bin, 60 bin, 80 bin, geistliche Kraft wirst du nie in dir selbst finden. Und Johannes fügt ja auch sofort hinzu, das Wort Gottes bleibt in euch. Diese geistliche Kraft, Diese Kraft zu überwinden, diese Kraft Glaubenssiege zu verwirklichen, die hat keiner von uns in sich selbst, sondern nur in dem Herrn Jesus. Nur dadurch, dass man sich auf ihn stützt. Das fängt natürlich damit an, dass man weiß, dass der Jesus für mich gestorben ist. Wenn du das nicht von dir sagen kannst, dann wirst du nie geistliche Kraft haben. Dann wirst du Glaubenssiege vielleicht suchen, aber nicht haben. Das heißt, das ist die Grundlage, dass du wirklich weißt, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz von Golgatha. Aber für ein Glaubensleben in Kraft reicht das nicht. Und warum stelle ich das an den Anfang? Wenn du überlegst, einmal eine Beziehung einzugehen, als junger Mann mit einer jungen Frau oder umgekehrt als junge Frau mit einem jungen Mann, dann muss doch erstmal dein persönliches Glaubensleben irgendwie intakt sein, in Ordnung sein, funktionieren. Man sagt in der Unternehmenswelt, ich habe etliche Jahre im Bankenbereich gearbeitet und da gab es immer so den Hang von kleineren Banken zu fusionieren, manchmal auch von größeren Banken. Und manchmal hat man gesagt, aus zwei Kranken wird nicht ein gesundes Unternehmen. Ja? Wenn so zwei kranke Unternehmen fusionieren, zusammenkommen, da wird kein starkes Unternehmen draus, nur weil sie dann zu zweit sind. Und so geht das bei uns als Gläubige ja auch. Wenn ich selber mein Glaubensleben irgendwie nicht im Griff habe, wie man das schon mal so landläufig sagt, wenn ich irgendwie merke, mir geht das geistlich nicht gut, dann hilft es mir ja nicht, dann zu überlegen, ach, dann will ich heiraten, dann wird es irgendwie besser werden. Höchstens, entweder sind dann zwei krank und zwei Kranke, die sich aneinander zu stützen suchen, werden beide fallen. Oder dann ist einer vielleicht gesund und der andere ist krank und der hängt immer an dem anderen und zieht den letztlich nach unten. Das wollen wir doch nicht. Das heißt ja nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Das ist keiner von uns. Auch keiner von uns, der verheiratet ist oder der aus welchen Gründen auch immer allein geblieben ist in seinem Glaubensleben oder wieder allein ist, weil vielleicht der Ehepartner verstorben ist, heimgegangen ist, ist nur von Glaubenssieg zu Glaubenssieg unterwegs. Das gibt es nicht. Aber so eine gewisse Stabilität, die braucht jeder von uns in seinem Glauben. Stark sein. Sich auf den Herrn Jesus stützen. Zu wissen, nicht nur Jesus, Herr Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben, sondern heute kommt eine Herausforderung auf mich zu. Ich weiß vielleicht noch gar nicht welche, aber ich weiß, da ist einer, der hilft mir. Und den bitte ich, mir zu helfen. Und wenn dann die Frage kommt, die Herausforderung, dann ist meine erste Frage, Herr Jesus, ich brauche dich. Was willst du jetzt? Diesen Weg oder jenen Weg? Was soll ich jetzt tun in diesen Umständen? Stark sein. Und das kann ich nur, wenn das Wort Gottes in mir bleibt. Nochmal, Johannes ermahnt nicht dazu. Johannes fragt nicht danach, sondern er sagt, das kennzeichnet euch Jünglinge. Und das ist vielleicht natürlich unser Problem, vielleicht mein Problem, der ich gar bei weitem nicht mehr Jüngling bin in diesem Alter. Und vielleicht auch anderen, die noch älter geworden sind, dass wir uns fragen, ist das eigentlich wahr? Das Wort Gottes bleibt in uns. Siehst du, das ist so ein bisschen die Herausforderung für dein Leben jetzt. Dieses Wort Gottes zu deinem Eigentum zu machen, zu deinem Besitz zu machen, damit dieses Wort in dir bleibt, wohnt. Bleiben und wohnen ist dasselbe. Dass dieses Wort einen festen Platz in deinem Leben hat. Wie ist das denn möglich? Das ist nur möglich, indem ich dieses Wort lese. Ohne dass ich das Wort Gottes lese, ich meine regelmäßig lese, kann das Wort nicht in mir wohnen. Nur das, was ich als Speise einnehme, aufnehme, ist in mir. Und so versteht das Wort Gottes bitte. Als eine Speise, die du aufnimmst in dein Leben, die du als Nahrung zu dir nimmst, damit sie in dir wohnt. Und wenn ich das heute gelesen habe, das Wort Gottes, aber die nächste Woche nicht mehr, dann ist die Speise nicht mehr in mir. Also diesen bleibenden Wert, diesen bleibenden Besitz wird das Wort Gottes in dir, sage ich jetzt mal bewusst, die ihr jung seid, nur diesen Sitz haben, wenn du regelmäßig dieses Wort liest und das unter Gebet tust. Deshalb tun wir als Eltern immer gut daran, unseren Kindern das vorzustellen, unseren Kindern das attraktiv zu machen. Deshalb lesen wir mit unseren Kindern, auch mit unseren heranwachsenden Kindern das Wort Gottes, und zwar auf eine Weise, dass es wertvoll für sie ist. Wie willst du entscheiden, was Gottes Weg für dich persönlich ist? Allein bleiben, zu heiraten und welchen Ehepartner? Wenn du gar keine Entscheidungsgrundlage hast. Das Wort Gottes entscheidet für uns Christen das Leben. Aber wenn dieses Wort für dich irgendwie so ein halbes Fremdwort ist, wenn dieses Wort nicht dein bleibender Besitz ist, wonach willst du dann entscheiden? Aus dem Bauch heraus? Aber wenn das Wort in dir wohnt. Das heißt, wenn eine Situation kommt, dann bist du geprägt durch das Wort Gottes. Und da musst du jetzt nicht nachgucken, wo steht da jetzt was zu. Das werden wir weiter tun, weil das Wort nicht automatisch in uns bleiben wird. Aber in einer Situation, wo du vielleicht gar nicht das Wort zur Hand nehmen kannst, du bist in der Schule, du bist in der Ausbildung am Studienplatz, wo du immer stecken magst, und da kommt eine Frage auf dich zu, da kommt eine Herausforderung, wo du dich entscheiden musst. Gehe ich diesen Weg oder jenen? Führe ich das Gespräch oder nicht? Lasse ich mich mitnehmen oder nicht? Da oder dorthin? Und dann ist das Wort, was in dir wohnt und was dir sofort, wenn es in mir wohnt, was mir dann sofort deutlich macht, das ist ein Weg, den kann ich mit dem Herrn gehen. Ich bete natürlich dann auch. Herr, willst du das wirklich? Soll ich das tun? Soll ich darauf reagieren? Soll ich so darauf reagieren? Und damit zeigen wir, dass das Wort wirklich einen Platz in uns hat. Dass ich dann nicht sagen muss, Moment mal, ich brauche jetzt eine Woche, um mal zu suchen, ob das Wort Gottes irgendwie dazu was sagt. Es geht nicht darum, einen einzelnen Vers jetzt herauszufischen. In der Situation kann das sowieso keiner von uns. Sondern wir sind geprägt durch das Wort Gottes, dass wir empfinden, das ist gut, das ist ein guter Weg oder da sollte ich mich besser fernhalten von. Und dann heißt es drittens, dass sie den Bösen überwunden haben. Da ist ein Feind von uns, der Teufel, eine wirkliche Persönlichkeit, eine wirkliche Person, und der Teufel, der will uns immer zu Fall bringen. Der wird uns alles Mögliche und gerade euch jungen Leuten vorstellen und will euch zum Fallen bringen. Und diese jungen Leute, die ein Leben mit dem Herrn Jesus führen und führen wollen, die Johannes hier anspricht, die wissen, dass da ein Feind ist. Die sind nicht überrascht, wenn sie auf einmal Widerstand erleben. Die wundern sich auch nicht, dass da irgendwie die Begierden, die ja immer in uns bleiben werden, solange wir auf der Erde sind, dass die irgendwie angestachelt werden durch die Welt um uns herum. Und der Teufel wird das versuchen. Aber das sind solche, die den überwunden haben. Die spüren, das ist jetzt jemand, der mich zu Fall bringen will. Und die Nein sagen. Siehst du, wenn Gott dir einen Ehepartner schenken möchte, wenn du ein Leben in Ehe und Familie führen darfst, sollst einmal, dann ist es wichtig, dass du diese Herausforderung in deinem jüngeren Leben schon kennst und gemeistert hast. Denn die Herausforderungen werden größer. Und wenn Gott uns nicht nur einen Ehepartner, sondern auch eine Familie schenkt, Kinder schenkt, dann kommen Fragen, früher oder später kommen Fragen. Und dann sollen wir doch unseren Kindern, dann sollst du doch, willst du doch deinen Kindern auch irgendwie eine Anleitung geben. Vielleicht hast du das von deinen Eltern erlebt, ich hoffe das, dass sie dir geholfen haben. Und wenn nicht, dann weißt du, was das für ein Manko ist, ja? Was das für ein Mangel ist, wenn dir deine Eltern nicht irgendwie weiterhelfen können in den konkreten Umständen. Und das willst du doch bei deinen Kindern nicht so lassen dann, wenn Gott dir Kinder schenkt. Sondern du willst ihnen oder anderen jungen Leuten in der Gemeinde, in der Versammlung, willst du doch eine Hilfe sein dann dabei. Und deshalb musst du selber den Teufel, den Bösen überwunden haben. Die Welt ist attraktiv. Die Welt bietet dir, wenn ich jetzt mal ganz konkret bei unserem Thema bleibe, bietet dir manchen Partner, der attraktiv ist, der auch gar nicht notwendigerweise unmoralisch sein muss, Das können Menschen sein, die ganz edel sind. Lieb nicht die Welt. Da sagt Johannes, wo schaust du hin? Siehst du, und da brauchst du jetzt Gottes Wort. Da muss dieses Wort in dir wohnen, damit du erkennst, was in einer Ehepartnerwahl in Frage kommt und was nicht in Frage kommt. Was überhaupt nicht erst überdacht werden muss. Manchmal beten wir ja Dinge, du vielleicht auch schon, vielleicht kannst du das rückblickend schon sagen, hast für Dinge gebetet, wo du heute sagen kannst, war ein unsinniges Gebet. Gottes Wort hat längst dazu Stellung genommen. Ich hätte danach gar nicht fragen müssen, weil Gottes Wort mir ganz klar sagt, das ist Welt. Und Gott braucht mir nicht Fragen zu beantworten, die er längst beantwortet hat in seinem Wort. Gott ist so unendlich gnädig, dass er uns oft auch selbst solche Fragen beantwortet hat. Persönlich durch einen Hinweis, sagen wir mal durch so einen Vortrag oder durch einen Kalenderzettel oder eine andere Schrift, die wir gelesen haben. Aber an und für sich, die Welt will dich haben. Und sei sicher, der Teufel wird dir zum Beispiel Partner anbieten, vorstellen, vielleicht in deinem Beruf, in deinem Studium, Leute, die attraktiv sind, die nett sind, die sympathisch sind. Lieb nicht die Welt. Denk daran, dass mit dieser Welt, die bis heute den Herrn Jesus wieder an das Kreuz bringen würde, wieder kreuzigen würde, damit haben wir als Christen keine Gemeinschaft. Und Johannes zeigt dann, was in der Welt ist. Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Das sind Herausforderungen, das sind Begierden, die aus unserem alten, aus der alten Natur hervorkommen, die uns erhalten bleiben bis an unser Lebensende. Das ist kein Thema, was nur für junge Leute ist, aber für euch ist das vielleicht in der einen oder anderen Ausprägung ganz besonders herausfordernd. Wenn dein Auge etwas sieht, sagen wir mal euch, die ihr junge Männer seid, für uns ist das ja als Männer eine größere Herausforderung in der Werbung. Die kannst du an einem Plakat sehen, die kannst du im Internet sehen, in der Zeitung, egal wo du guckst, leicht bekleidet oder so. Lust der Augen, Lust des Fleisches, das ist von dieser Welt. Wie gehst du damit um? Was machst du damit? Johannes hat gesagt, ihr habt den Bösen überwunden. Und jetzt liebt nicht die Welt, die wird weiter an euch arbeiten. Die will weiter euch auf einen Weg bringen, wo ihr letztlich euer Leben verkauft. Was ist, wenn man schon so und so viele Partner dann gehabt hat und dann will man noch heiraten? Ist das dann noch wirklich mit einem solchen einfältigen Auge, das man nur dann für seinen künftigen Ehepartner hat? Ja, Gottes Gnade ist unendlich groß, dass selbst dann, wenn ich falsche Wege gegangen bin als junger Mensch, und das eingesehen habe und bekannt habe, nämlich noch einen guten Weg führen kann. Und trotzdem ist das einfach ein Verlust. Wenn du weißt aus Gottes Wort, das sind Dinge, Lust des Fleisches, Lust der Augen, denen ich nicht nachgehen soll, und du tust das dann trotzdem und kommst dann zu Fall. Weißt du, wir haben sehr großes Mitempfinden mit der Schwierigkeit, die für euch junge Leute heute da ist. Denn wir erleben das ja selber, auch wir, die wir älter sind, uns geht es auch nicht besser. Ja? Diese Herausforderung, gerade im sexuellen Bereich, den sexuellen Reizen, die in der heutigen Gesellschaft vor uns kommen, uns herausfordern, das ist einfach schlimm. Umso wichtiger, dass du das in der Jugend lernst, damit richtig umzugehen. Dass diese Dinge aus der Welt sind und sie dich mit der Welt verbinden. Lust, Lust, Hochmut. Ja? Vielleicht hat der Herr dir einen wachen Geist Verstand gegeben. Du kannst ein Studium machen, bist vielleicht besser als viele andere. Das ist keine bessere Welt als die Lust der Augen und die Begierde des Fleisches. Wenn du dann hochmütig dadurch wirst und dich besser fühlst als andere, das bringt dich genauso zu Fall. Nach welchen Kriterien willst du dann eigentlich die Wahl deines Ehepartners? Nur nach Intellekt? Nur nach geistiger Reife oder so? Fällen. Ich sage ja nicht, dass das keine Rolle spielt. Ich will nur sagen, wenn diese Begierden in meinem Leben eine wesentliche Rolle spielen, wenn ich da nicht Nein zu sage, dann wirst du auch in den Fragen, wie zum Beispiel Partnerwahl, wirst du zu falschen Entscheidungen kommen. Dann zeigt uns der Apostel Paulus in einem Abschnitt, zu dem ich gehen möchte, dass dich Sünden sogar regelrecht in eine Sklaverei führen können. Ich bin jetzt in Römer 7. In Römer 7 siehst du einen Christen, das ist ein bekehrter Mensch, ein Mensch, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, aber dem eines fehlt, das, was wir gerade bei Johannes gesehen haben, echte Kraft. Da siehst du, da liest du in Römer 7, in Vers 15, was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, Vers 18, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich bleib mal bis dahin stehen. Da siehst du einen, haben wir gerade gelesen, der ist in Gefangenschaft. Da gibt es vielleicht eine Sünde in deinem Leben, die du eben nicht überwunden hast. Da merkst du, da ist etwas und ich komme einfach nicht drüber weg. Bei jungen Leuten ist das ja oft das Problem der Selbstbefriedigung. Ein Thema, was, ich weiß nicht, meine elterliche Generation vielleicht überhaupt nicht oder fast überhaupt nicht kannte und was heute ein Thema ist, was ja, über 90% der jungen Männer betrifft. Und inzwischen wissen wir, bei jungen Frauen ist das so anders auch nicht. Ich muss hinzufügen, durch meine Arbeit weiß ich das, auch für Verheiratete, also auch für uns ist das kein Thema, was so ganz außen vor ist. Diese Gefahr geht letztlich, ja vielleicht nie, weiß ich nicht, aber bleibt uns lange erhalten. Das kann eine Sklaverei sogar für einen verheirateten Mann oder eine verheiratete Frau bleiben. Und jetzt reden wir von Christen, ja? Ich rede jetzt nicht von Ungläubigen. Menschen, sondern ich rede von solchen, die Jesus Christus als Retter angenommen haben. Hier dieser Mensch, sehen wir, der möchte was anderes. Das kann er nur, weil er ein neues Leben hat. Der möchte nicht diese Sünde immer wieder nachfolgen. Aber da kommt er einfach nicht von weg. Und vielleicht ist dein Problem nicht Selbstbefriedigung. Vielleicht ist dein Problem Jähzorn. Oder für andere ist das Problem, kann das ein Problem sein, der Neid, ja, dass du siehst, dass ein anderer einfach vielleicht besser ist, besser ankommt, schöner ist, erfolgreicher ist, was auch immer. Also das Thema kann ganz unterschiedlich sein, aber du merkst, das ist so ein Punkt, der dich immer wieder zerfrisst. Und wenn ich jetzt mal den Bereich der Sexualität nehmen darf, wenn das so ein Problem ist in deinem Leben, Selbstbefriedigung, dann sage ich nicht, wenn du das nicht zu 100% überwunden hast, dann kannst du nicht heiraten. Aber ich sage, wie stellst du dir eine Ehe vor? Und in der Ehe wird es auch immer Situationen geben, wo ein intimes Miteinander nicht möglich ist. Ja, zum Beispiel in Zeiten der Schwangerschaft oder nach der Geburt. Oder bei Geschäftsreisen und du bist dieses Problem nicht losgeworden. Du hast dich mit diesem Problem nicht weiter auseinandergesetzt. Du hast es einfach laufen lassen. Willst du dann weitermachen oder wie stellst du dir das vor? Deshalb glaube ich, ist es einfach wichtig, dass ihr als junge Menschen, wenn ihr so merkt, da ist eine Sünde in meinem Leben, die kommt immer wieder wie eine Gefangenschaft, wie eine Sklaverei, dass du dich mit so einem Abschnitt einmal auseinandersetzt und dir die Frage stellst, spüre ich das eigentlich als eine Last? Merke ich, dass das eine Sünde ist, unter der ich regelrecht zugrunde gehe? Du wirst doch nicht glücklich sein, wenn du immer wieder in dieselbe Sache hineinkommst. Und dann sehen wir hier, dieser Mensch, dieser Gläubige, der erkennt, dass er etwas tut, was er nicht will. Das ist eine gewaltige Erkenntnis, ein gewaltiges Bewusstsein, erstmal zu sagen, ich will das nicht, aber ich komme davon nicht los. Ich schaffe es nicht, über dieses Problem hinwegzukommen, über diese Sünde. Und das Zweite ist, dass er merkt, ich schaffe es nicht selbst. Ich habe keine Kraft in mir. Da hast du schon den ersten Schlüssel, um davon freizukommen. Solange du noch kämpfst dagegen, solange du noch selber versuchst, irgendwie dich davon zu befreien, wirst du merken, du schaffst das vielleicht mal einen Tag, vielleicht mal eine Woche, vielleicht sogar mal einen Monat oder auch fünf. Aber dann kommt das wieder, weil du das in eigener Anstrengung versuchst. Erst wenn du erkennst, wer wird mich retten, haben wir gelesen, dass es nur einen gibt, der dich davon befreien kann. Wenn du den Blick von dir und dem Versuch selber, das zu überwinden, loslässt und zu dem Herrn Jesus schaust. Allein in ihm findest du die Kraft zu überwinden. Es kommt dann hinzu, dieses Bewusstsein, das haben wir nicht gelesen in 7 Vers 25, dass es zwei Naturen in mir gibt, eine alte Natur und eine neue Natur. Und jeder bekehrte Mensch hat von Gott neues Leben bekommen. Dieses neue Leben will nicht sündigen und dieses neue Leben kann nicht sündigen. Und das führt zu der Erkenntnis, dass eine Sünde, die mich lockt, mich nicht zum Sündigen bringen muss. Warum nicht? Weil Gott mir ein neues Leben gegeben hat. Das heißt, ich versuche jetzt nicht gegen die Sünde weiter anzukämpfen, sondern ich mache mir bewusst, ich muss nicht sündigen. Jemand hat das mal beschrieben, als er in seinen Arbeitsplatz ging. Da hingen immer Bilder, war jetzt ein Mann, von leicht bekleideten Frauen. Und jedes Mal hat er sich gesagt, ich darf da nicht hingucken, ich darf da nicht hingucken. Und da könnt ihr euch vorstellen, je öfter man sich das sagt, umso mehr wird die Begierde angestachelt und dann guckt man dahin, umso mehr. Bis er verstanden hat, ich muss doch gar nicht hinschauen. Gott hat mir ein neues Leben gegeben, das will da gar nicht hinschauen. Und deshalb habe ich gar nicht die Notwendigkeit, da auf diese Bilder zu schauen. Mir im Internet diese Dinge wieder anzuschauen und dann wieder zu fallen. Wieder meine Nachbarin, meine Freundin vor Augen zu haben, die einfach erfolgreicher ist, vielleicht besser ankommt und dann wieder innerlich zu sagen, warum schaffe ich das nicht, warum bin ich nicht so gut, warum, und neidisch und eifersüchtig zu werden. Ich muss das doch gar nicht. Der Herr Jesus hat mir doch etwas Neues gegeben und den Geist Gottes gegeben, der mir Kraft gibt, auf etwas anderes zu sehen, auf das Bessere. Ich kann nur sagen, das war für mich damals, als ich Jugendlicher war, der Schlüssel, von so einer Sünde frei zu werden. Und ich wünsche dir, dass du, wenn solche Dinge in deinem Leben locken, dass du diesen Schlüssel findest, um Nein zu sagen. Ich kann das jetzt nicht weiterentwickeln, das ist ja ein ganzer Abschnitt, Kapitel 5 bis 7, der uns das vorstellt. Dieses Bewusstsein mit dem Herrn Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, dass wir da mit ihm gestorben sind. Und wenn ich tot bin, dann kann ich nicht mehr gelockt werden. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, mein alter Mensch ist mit dem Herrn Jesus gestorben und da will jemand was von dir. Und dann zu sagen, nee, ich bin mit dem Herrn Jesus gestorben. Ich habe keine Beziehung mehr mit dir, mit der Sünde, sondern ich möchte jetzt für meinen Retter, für meinen Heiland leben. Das bedeutet aber auch, dass ihr euch als junge Menschen nicht einfach in Gefahr bringt. Und ich möchte jetzt kurz drei Beispiele, drei Personen aus dem Alten Testament nennen, positiv und negativ. Ich fange mit einer negativen Geschichte an, wo wir sehen, dass sie entweder sich in Gefahr begeben haben oder da eben sich bewusst nicht in die Gefahr begeben haben, soweit sie dafür etwas konnten. In 1. Mose 34 finden wir eine Frau, eine Tochter von Jakob, Dina. Und da sehen wir in Kapitel 34, Vers 1, Dina, die Tochter Leas, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und es sah sie Sichem, der Sohn Hemors, und er nahm sie und lag bei ihr und entehrte sie. Wer war für diese Sünde eigentlich verantwortlich? Beide. Nun, für diesen Hemor, diesen Sichem, war das natürlich ein anderer Umstand. Er gehörte nicht zu der Familie Jakobs, er gehörte nicht zu dem Volk Gottes. Das war ein Weltmensch, würden wir heute sagen, ein Ungläubiger. Aber was hat die Diener angetrieben, sich da im Land umzusehen? Vielleicht denkst du auch manchmal, ich kann doch die Welt nur überwinden, wenn ich eigentlich weiß, was in der Welt los ist. Und da finde ich es sehr, sehr hilfreich, und dass ich das jetzt ausführlicher tun kann, über Josua 2 nachzudenken. Das ist eine seltsame Geschichte. Da werden Spione in das Land Kanaan geschickt, um das Land Kanaan auszukundschaften, damit Kanaan überwunden werden kann. Kannst du mir sagen, was diese beiden Spione in Kanaan gesehen haben? Die haben ein Haus gesehen. Die haben eine Frau gesehen, Rahab, die sich aus Kanaan bekehrt hat. Und das reichte, um Kanaan zu überwinden. Ist doch seltsam, oder? Eigentlich würden wir sagen, man müsste ganz Kanaan auskundschaften, um dieses Land überwinden zu können. Aber es reichte, eine Person zu sehen, die sich aus Kanaan weggewandt hat. Die den Glauben an den Gott des Volkes Israel für sich angenommen hat. Um zu erkennen, was diese Welt ist, reicht es, wenn du eine Person dir anschaust, die sich aus dieser Welt bekehrt hat. Da weißt du, was diese Welt wert ist. Und dann brauchst du mit dieser Welt nichts mehr zu tun zu haben. Denn wenn es Menschen gibt, die sagen, diese Welt ist es nicht wert, also dieses System unter der Herrschaft Satans, in dem wir leben, diese Gesellschaft, ist es nicht wert, dass ich da meine Interessen, meine Sehnsüchte, meine Begierden auslebe. Wenn du siehst, da hat sich einer rausbekehrt, das reicht, um diese Welt zu überwinden. Da brauchst du nicht wie Diener zu gucken. Das Gras, sagt man so, ist immer an dem anderen Feld am attraktivsten. Weißt du, mir ist das auch nicht anders gegangen. Wir meinen immer, man muss doch mal sehen, man muss doch mal irgendwie so ein bisschen auch mitbekommen. Das hat Dina auch gesagt für sich. Und dann ist sie gefallen. Wie schnell gehst du so einen kleinen Weg, mal so eine Vorfreundschaft mit einem Ungläubigen und dann einen Schritt nach dem anderen. Ich habe das gerade erlebt. Ein junger Mensch war vielleicht einsam, im Internet mal geguckt und sich dann getroffen, wollte das nicht und dann gefallen. Schade. Du brauchst das nicht. Nimm dir Dina als Warnung. Oder nimm dir als Vorbild einen Mann, von dem es nur ein paar Kapitel später, Kapitel 39 heißt, der konnte nichts dafür. Der ist in diese Gefangenschaft da in Ägypten geführt worden. Josef. Und dann sehen wir in Vers 10, es geschah, als diese vermutlich junge Frau von diesem Potiphar war wahrscheinlich ein älterer Mann, aber die hatten ja damals, wir kennen das ja zum Teil auch heute, wenn dann so ältere Herrschaften in der Welt, in der wir leben, dann aber noch irgendwie Freude genießen wollen, dann nehmen sie sich eben junge Frauen. Und so war das wahrscheinlich eine junge, attraktive Frau. Und die wollte eben nicht nur ihren Potiphar haben, sondern die hat ihr Auge auch auf diesen jungen Josef geworfen. Der war vielleicht eben eher ihr Alter. Und dann hat sie Tag für Tag Josef angesprochen und er hörte nicht auf sie, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein. Weißt du, das ist gar nicht so einfach, wenn dich einer, vielleicht gibt es da einen Arbeitskollegen, einen Schulkollegen von dir, und der ist nett und der ist sympathisch und das ist auch kein an sich übler Typ vielleicht. Und jeden Tag, jede Woche mal so ein Versuch, irgendwann wird man dann weich, irgendwann schafft man nicht mehr Nein zu sagen. Bei Josef war das anders. Der hatte wirklich Kraft in Gott. Er lebte mit Gott. Damals gab es ja noch nicht das Wort Gottes. Ja? Aber das, was er von Gott wusste, das hat er in seinem Leben aufgenommen. Und du wirst nur gewappnet sein, wenn du mit Gottes Wort aus dem Haus gehst. Nicht jeder von uns ist in der Lage, morgens eine halbe Stunde oder was Bibelandacht zu machen. Wenn du ein Frühaufsteher bist, dann tu das. Aber vielleicht bist du das nicht und du hast irgendwie mehr Kraft, mehr Energie, auch mehr Wachheit abends. Aber ganz ohne Gottes Wort, geh nie aus dem Haus. Du brauchst diesen Schutz. Und wir, die wir älter geworden sind, brauchen ihn genauso. Josef hatte ihn, deshalb hat er Nein gesagt. Und als sie dann aber ihn ergriff, Vers 12, da ließ er sein Gewand und floh. Siehst du, fliehen ist ein Zeichen von Schwachheit und kann doch Stärke sein. Es gibt Situationen, da ist es vollkommen nicht angebracht, einfach stehen zu bleiben, sondern da musst du abhauen. Wenn du merkst, das ist jetzt eine Gefahr für dich, vielleicht bist du im Schwimmbad und da merkst du, es geht irgendwas in dir vor. Dann kannst du nur eins tun, fliehen. Nichts wie weg. Du sitzt vor deinem Rechner und du merkst, jetzt stehe ich in Gefahr. Da gibt es nur eins, fliehen. Und wenn du irgendein Dokument verlierst, mach den Rechner aus. Vielleicht drastisch. Weißt du, die größte Gefahr ist, spät abends. Gerade ihr, die ihr jünger seid und sagt, ach, ich will immer noch ins Bett gehen. Je später der Abend, umso schwächer die Abwehrkräfte, umso schwächer sind wir, Nein zu sagen. Und wenn du das merkst, flieh. Das heißt, bau dir eine Sperre ein, dass du den Rechner ab so und so viel Uhr gar nicht erst mehr benutzen kannst. WLAN aus oder sonst was. Josef hat das getan. Und er ist treu geblieben dadurch. Und Gott hat ihm dann sozusagen eine Frau geschenkt. Dazu gehört auch, und das ist mein drittes und letztes Beispiel hierzu, das, was Daniel getan hat. Wenn du dir anschaust in Daniel 1, er war auch in einer Umgebung, da konnte er nicht einfach raus. Weil er Gefangener war. Und dann lesen wir in Vers 8, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Du musst einen Herzensentschluss fassen. Und Herzensentschluss heißt nicht irgendwie sich so irgendwas zu überlegen, ja, so wie das am Jahresende geschieht, dass man sich dann so irgendwelche Pläne für das nächste Jahr macht, was man unbedingt tun will, so Vorsätze. Sondern Herzensentschluss bedeutet, das Herz ist der Inbegriff der Schaltzentrale des Menschen. Ja, das ist nicht, gerade im Alten Testament ist das Herz nicht mal der Sitz der Gefühle, sondern das Herz ist die Ausgänge des Lebens, sagt Salomo im Buch der Sprüche. Das heißt, das ist ja wie das Gehirn des Menschen. Das ist das, wo du Entscheidungen triffst für dein Leben. Und Entscheidungen zu treffen heißt eben nicht, irgendwie dir zu sagen, das will ich jetzt nicht tun, sondern Entscheidungen heißt, dann auch sie zu verwirklichen. Das gehört zu dem Herzensentschluss hinzu. Wenn dann nämlich die Situation kommt, die du fürchtest, dann Nein zu sagen, dann auf diesen Herzensentschluss zurückzukommen, das gehört mit dazu. Daniel hat das getan. Er wollte sich nicht verunreinigen und er hat es nicht getan. Und wenn dann die Situation kam, dann ist er zu Gott gegangen, dann hat er diesen Vorgesetzten dann angesprochen und gesagt, nein, ich möchte das nicht. Er hat das auf eine weise Art und Weise getan, ist jetzt nicht unser Thema. Jetzt fällt mir gerade noch ein viertes Beispiel ein, das will ich nicht lesen, das will ich nur kurz vorstellen. Ist auch nicht so ganz einfach aus dem Text zu verstehen, das ist Jakob und Rahel. Das ist eine ganz bemerkenswerte Beziehung, die Jakob hatte mit Lea und mit Rahel. Jakob hat um seine Frau gehandelt. Ja? Da war sein Schwiegervater Laban und er hat ihm gesagt, du sollst nicht umsonst arbeiten. Was willst du also lohnen? Und dann hat Jakob mit ihm einen Handel gemacht, ein Geschäft abgeschlossen um seine Frau. Hat dann 7 Jahre für sie gearbeitet, bekam dann die falsche aus seiner Sicht, Lea. Aber er wollte immer Rahel haben. Das war seine Wunschfrau. Ich verallgemeine das jetzt mal. Das war der Wunsch für sein Leben. Und ich glaube, dass das bildlich auch über die Frage der Eheschließung eine bildliche Bedeutung hat. Rahel war die Person, die für Jakob das darstellte, was er sein wollte. Und er ist hinter dieser Wunschvorstellung ein halbes Leben hergelaufen. Und erst als Rahel gestorben ist, und das war bei der Geburt von Benjamin. Benjamin ist ein bildlicher Hinweis auf den Herrn Jesus. Erst als er sozusagen den Herrn Jesus in sein Leben praktisch hineingelassen hat, ist er dann auch zurückgegangen wieder in das Land der Verheißung, in das Land Kanaan. Warum ist mir der Gedanke wichtig? Ich kann das leider jetzt, eigentlich müsste ich das mehr erklären, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Weil wir alle manchmal hinter Wunschvorstellungen herlaufen. Gerade ihr jungen Leute. Du stellst dir etwas vor für dich selbst. Das möchte ich sein. So möchte ich sein. Du hast vielleicht so ein Idol, ja, junge Männer haben ja, ich habe ein paar Jungen, die fußballbegeistert sind, ja, und da hat man so einen Fußballer vielleicht als Idol vor sich. So möchte man auch sein. Tatsächlich möchte man gar nicht so sein. Man möchte nur einen bestimmten Teil dieser Person in seinem Leben verwirklichen. Die ganzen Nachteile dieser Person möchte man gar nicht haben. Aber man läuft so einer Wunschvorstellung hinterher. Und solange du nicht das verwirklicht, was du bist, solange du nicht damit zufrieden bist, wer du bist und was du tun kannst, solange wirst du nicht glücklich sein. Solange wirst du nicht an dem Platz sein, den Gott dir geben möchte. Solange du deiner Rahel hinterherläufst. Und weißt du, Rahel, das ist dieses, heißt übersetzt Schaf oder Lamm, das ist eben das Gegenteil von dem, was Lea war. Lea bedeutet schwach. Seht ihr, das ist die Lebensrealität bei uns. Eigentlich sind wir in unserer Verwirklichung schwach. Und wenn wir das einmal anerkennen, wenn wir das zugeben für unser Leben und nicht meinen, wir müssten so oder so sein, du müsstest dieses oder jenes Aussehen haben, du müsstest so oder so ankommen, weißt du, dann verkrampfst du dich und dann versuchst du, jemand zu sein, etwas zu sein, was du in Wirklichkeit nicht bist. Und da wirst du nie glücklich werden. Und dann wirst du dir einen Ehepartner suchen für ein Bild, das du dir von dir selbst machst, was du gar nicht bist, und wunderst dich vielleicht, dass du gar keine Resonanz bekommst, dass du gar keine Antwort bekommst auf deine Frage, auf deinen Wunsch, auf deine Bitte im Blick auf den Ehepartner. Nein, versuche einmal, diese Wunschvorstellung auf deine Realität zurückzuführen. Nicht etwas sein zu wollen, was du nicht bist. Wenn wir das mal so ein bisschen im Hinterkopf halten und ich mal unterstellen darf, Du siehst die Probleme in deinem Leben und du versuchst sie mit Gottes Hilfe zu überwinden, als junger Mensch. Dann kommt früher oder später die Frage, heiraten, ja oder nein. Nun, Gottes Antwort, 1. Mose 2, zu dieser Frage ist zunächst mal recht eindeutig. 1. Mose 2 heißt es in Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen. Das heißt, Gottes Antwort auf diese Frage ist, grundsätzlich hat er vorgesehen, dass der Mensch nicht allein bleibt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Deshalb ist es auch ganz natürlich, wenn du als junger Mann, als junge Frau den Wunsch hast, zu heiraten. Das ist nicht unnatürlich und es ist auch keine Frage, die du per se ergründen musst. Herr, willst du überhaupt, dass ich heiraten soll oder nicht? Bitte, wir sollen an der Hand des Herrn gehen. Wir sollen den Herrn zu allem fragen. Aber Gott hat in den Menschen hineingelegt, das war bei Adam so, Gott hat ihm die Tiere gezeigt und da war keins seinesgleichen, keins, was ihm irgendwie ein angemessener Gesprächs-, Kommunikationspartner, ein Partner für sein Leben gewesen ist. Und Gott wollte das. Gott wollte den Menschen nicht allein in dieser Welt stehen lassen. Er wollte auch nicht zwei Menschen schaffen, die dann irgendwie allein durch ihr Leben gehen. Sondern er hat zwei Menschen gemacht, die zueinander passen, die füreinander bestimmt waren. Aber ist das die ganze Wahrheit? Wir sehen dann in 1. Korinther 7, dass der Apostel Paulus tatsächlich auch von einem anderen Weg spricht. 1. Korinther 7, ich nehme den Vers 38, es kommt ja mehrfach in diesem Kapitel vor. 7, Vers 38, also wer heiratet, tut wohl, wer nicht heiratet, wird besser tun. Es gibt also auch einen anderen Weg, einen Weg, wo sich ein Gläubiger, darum geht es hier um Gläubige, bewusst entscheidet, ich möchte allein bleiben. Und Paulus sagt, das ist sogar ein besserer Weg. Das muss man natürlich gut verstehen. Wäre das ein besserer Weg für mich persönlich gewesen? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass dieses Besser einen gewissen Bereich betrifft, wo nämlich ein Mensch, um das ganz banal, ganz einfach zu sagen, erst im gleichen Kapitel 7, Vers 9, sich beschränken kann, sich enthalten kann, wenn sie sich, da geht es jetzt um die Witwen, ist egal, nicht enthalten können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Wenn ein Mensch, und das betrifft die meisten von uns, merkt, dass da eine Kraft in seiner Sexualität ist, ja, die ihn leicht zum Beispiel zur Selbstbefriedigung führt, die leicht dazu führt, dass er merkt, ich bin unzufrieden, wenn ich diese Sexualität nicht in einer Ehe ausleben kann, dann war es für mich der falsche Weg, allein zu bleiben. Besser heiraten, als eben zu Fall zu kommen durch diese Kraft. Aber dem Apostel Paulus, und wir kennen andere, denen hat Gott einen Weg gegeben, dass sie diese Kraft der Sexualität entweder nicht so gespürt haben oder ein solches Leben geführt haben, dass diese Kraft in ihrem Leben von ihnen geistlich überwunden wurde, dass sie Selbstdisziplin hatten, dass das keine große Bedeutung hatte. Einige von euch kennen Bruder John Nelson Darby, jedenfalls von der Geschichte her. Ein Mann, der überlegt hat, der verlobt war, aber der dann erkannt hat, was Paulus in diesem Kapitel dann später sagt, dass man einfach mehr Zeit für das Reich Gottes haben kann und einsetzen kann, wenn man alleine bleibt. Denn es ist ja ganz klar, wenn ich geheiratet habe, dann habe ich Verpflichtungen. Wir kommen morgen darauf zurück. Und da kann ich nicht sagen, ich habe ja einen Dienst für den Herrn Jesus, also lasse ich meinen Ehepartner da, wo er ist. Nein, wir haben eine eheliche Pflicht. Wenn Gott uns Kinder schenkt, dann kann ich nicht sagen, ich habe einen Dienst für den Herrn und ich bin die 7 Tage in der Woche bin ich unterwegs im Dienst für den Herrn und meine Kinder werden schon irgendwie klarkommen. Nein, dann habe ich eine Verantwortung für meine Familie. Wenn ich alleine bleibe, und ich sage jetzt einmal bewusst alleine bleibe, dann habe ich Zeit für das Reich Gottes. Dann kommt es natürlich darauf an, diese Zeit auch einzusetzen für das Reich Gottes. Ob du eine Schwester bist oder ein Bruder bist, einfach allein bleiben um des Alleinbleiben Willens, ist natürlich nicht die Lösung. Aber wenn dir der Herr zeigt, dass du die Kraft hast, allein zu bleiben und das dann um seinetwillen auch tun willst, tun wirst, dann musst du natürlich auch dann die Zeit nutzen, was heißt muss, das soll jetzt keine Sklaverei sein, aber dann wirst du die Zeit nutzen. Das heißt ja nicht für jeden, dass er dann Prediger des Wortes Gottes ist wie Paulus oder Hirte ist, aber Aufgaben im Volk Gottes gibt es unendlich viele und die Zeit dafür zu nutzen. Das ist wertvoll. Und dann sagt Paulus, das ist sogar nicht nur gut, wie zu heiraten, das ist sogar besser. Es ist ein ganz besonderer Wert damit verbunden, wenn du das als eine Aufgabe vor dem Herrn siehst. Der Jesus selbst hat davon gesprochen in Matthäus 19. Und das möchte ich gerne lesen, weil ich das noch für eine zweite Fragestellung brauche. In Matthäus 19 hat der Jesus gesagt, in Vers 12, es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Um diese dritte Gruppe geht es mir jetzt. Das sind Verschnittene, also solche, der Herr Jesus hatte vorher von der Ehe gesprochen, auch von dem Problem des Ehebruchs und Wiederheirat. Und dann sagt er, es gibt Verschnittene, also solche, die bereit sind, auf eine Eheschließung zu verzichten, um des Reiches der Himmel willen. Die also sagen, ich heirate nicht. Und ich sage, füge in Klammern nochmal ein, die also keine Last mit ihrer Sexualität haben. Niemand möge sich überschätzen. Gerade in der heutigen Zeit musst du die Kosten überschlagen, wenn du das als deinen Weg siehst. Niemand möge sich überschätzen. Aber wenn das der Weg ist für dich, wie das für Bruder Darby, für Paulus und manche andere gewesen ist, dann geh diesen Weg um des Reiches der Himmel willen, um für das Volk Gottes oder für Menschen, die ungläubig sind, einen Dienst zu tun. Das ist außerordentlich wertvoll. Aber für die meisten von uns ist das nicht der Weg. Es ist nicht der normale Weg. Damit wird dieser Weg nicht unnormal im negativen Sinn. Aber es ist doch ein besonderer Weg, ein spezieller Weg, wenn der Herr dich von dir aus dazu führt, nicht zu heiraten, weil du dem Herrn dienen möchtest. Aber der Jesus hier in Vers 12 spricht noch von zwei anderen Gruppen. Und er spricht von Verschnittenen, von Mutterleib an. Das sind Menschen, die nicht heiraten können durch zum Beispiel einen Geburtsfehler, weil sie dadurch krank sind, vielleicht eine Behinderung haben. Und zweitens, Verschnittene von den Menschen. Nun, es gibt Menschen, die von anderen Menschen vielleicht durch Gewalttaten, durch Straftaten nicht mehr in der Lage sind zu heiraten, verstümmelt oder sonst was worden sind. Es gibt auch, das wird uns vielleicht noch am Sonntagabend beschäftigen, es gibt auch solche Kinder, die nicht heiraten, weil sie durch Eltern in der Erziehung, das ist vielleicht eine gewisse Anwendung, nicht zu einem selbstständigen Leben hin erzogen worden sind. Das ist ja ganz auffällig, ihr kennt das bestimmt auch, es gibt Familien, wo praktisch alle Kinder nicht geheiratet haben. Und oftmals merkt man, dass es nicht von Geburt an so gewesen ist, dass es auch nicht eine Situation ist, wo die jungen Leute, die dann herangewachsen sind, nicht per se einfach nicht heiraten wollten, sondern sie sind nicht dazu in die Lage versetzt worden. Wisst ihr, als Eltern oder als Ehepaar kann man sagen, der Ehepartner ist mir für das Leben geschenkt worden. Aber die Kinder sind uns nur für eine vorübergehende Zeit anvertraut worden. Wenn ich aber meine Kinder so behandle, dass sie mein Leben lang für mich da sein müssen, ja, dass sie mich mein Leben lang pflegen müssen, dass ich sie so erziehe, dass sie nicht dazu in der Lage sind, und wir reden jetzt nicht von einer Behinderung, ja, nicht in der Lage sind, psychisch, seelisch ein Leben, ja, in der Selbstständigkeit dann eben auch mit einem Ehepartner zu führen, dann haben wir sogar als Eltern dafür eine gewisse Verantwortung. Es gibt auch Situationen, das kann man sicherlich auch unter dieser zweiten Gruppe, Verschnittene von Menschen verschnitten verstehen, die gerne geheiratet hätten, aber keinen Ehepartner gefunden haben oder bekommen haben. Eine Situation, ich sag mal, das einfachste Beispiel ist vielleicht, man lebt in einem Land und da gibt es fast keine Christen, die man kennt, Gläubige, die auch die gleichen Glaubensüberzeugungen haben. Was willst du tun? Du kannst dann nur ins Ausland gehen vielleicht. Aber da gibt es einfach vergleichsweise wenige. Aber da gibt es auch eine Situation, man möchte gerne heiraten. Vielleicht als junger Mann hat man auch ein Versuch, zwei Versuche, drei Versuche unternommen, aber hat immer eine Absage bekommen. Und ich sage, ich komme da nicht mehr dazu. Wenn du als junge Frau, als Schwester gefragt wirst von einem jungen Mann, ob du ihn heiraten möchtest, dann sage bloß nicht deshalb ja, weil du gefragt worden bist und dann meinst, man muss ja sagen immer. Das wäre sehr töricht. Du bist eine Person, die vor dem Herrn steht, mit einem eigenen Willen, ich sage nicht Eigenwillen, sondern einem Willen vor dem Herrn, und du hast die Verantwortung, vor dem Herrn zu prüfen, ist das der Ehepartner, den du dir selber für das Leben vorstellen kannst, ich sage immer vor dem Herrn, und mit dem du dein Leben teilen möchtest. Und erst recht, wenn ein junger Mann käme und sagt, mir hat der Herr ganz klar gemacht, du bist meine Frau, da würde ich erstmal drei Fragezeichen daran stellen. Denn lasst euch nie unter Druck setzen. Der Herr soll dir das klar machen. Genauso wie deinem dann künftigen Ehemann. Aber da gibt es solche, die das auf dem Herzen hatten, auch mit einem reinen Gewissen, auch in guter Absicht, aber die mehrfach Absagen bekommen haben. Und es dann irgendwie auch nicht mehr den Mut vielleicht haben. Oder umgekehrt, eine junge Frau, die gerne heiraten würde, aber entweder kam ein Mann, wo sie sich einfach ein Leben lang die Gemeinschaft nicht vorstellen kann, oder vielleicht hat auch eben niemand gefragt. Und dann? Dann ist es für uns, die wir Außenstehende sind, erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir taktvoll sind. Es ist ganz auffallend, wie taktvoll der Herr Jesus, jetzt nicht in diesem Fall, so einen Fall wüsste ich jetzt nicht im Neuen Testament, aber wie taktvoll der Herr Jesus mit Menschen gesprochen hat, die in Notsituationen, die in schwierigen Situationen waren. Und das wollen wir auch tun. Ja, vielleicht einer jungen Frau, die vielleicht eben nicht mehr 20 ist, zu fragen, ach, hast du noch keinen abbekommen? Das kann sehr, sehr wehtun. Solche Personen können es auch überhaupt nicht gebrauchen, wenn wir sie bemitleiden. Sie haben schon genug selbst damit zu tun. Ich möchte dafür ein Beispiel gerne mal lesen, was, wie ich meine, so ein bisschen eine Hilfestellung gibt, was in solchen Gläubigen vorgehen wird. Lass das den Zusammenhang mal außen vor. Ich bin in Richter 11 gedanklich. Das ist die Tochter von Jephtha. Ich behandle jetzt überhaupt nicht die Frage, was da tatsächlich vorgegangen ist, ja, ob der Vater sie wirklich geopfert hat oder nicht. Aber es ist doch bemerkenswert, dass wir dort lesen, Richter 11, Vers 37, da sagt sie zu ihrem Vater, lass 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauenschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Darum geht es mir jetzt. Wenn ich mich selber nach 1. Korinther 7 und nach Matthäus 19 entscheide, ein Leben allein zu führen, dann brauche ich keine Zeit dafür, um das zu bewältigen. Aber wenn ich vielleicht mir einen anderen Weg vorgestellt habe, und dann führt der Herr Jesus es einfach nicht so, dass ich einen Ehepartner bekomme, dann braucht man seine Zeit dafür. Diese junge Frau hat auch dafür gebraucht. Und das war eine außerordentlich geistliche Frau. Wir lesen davon, dass sie 2 Monate diese Zeit genutzt hat, um ihre Jungfrauenschaft zu beweinen. Was auch immer nachher mit ihr geschehen ist, sie brauchte Zeit dafür. Und diese Zeit hast du auch. Vielleicht ist es bei dir nicht 2 Monate, sondern 2 Jahre. Kann sein. Ist auch ganz egal, wie lang. Aber lass es einen abgeschlossenen Zeitraum sein. Und du darfst, ob alleine oder wie sie das hier getan hat mit anderen, deinen Gefühlen da auch freien Lauf lassen. Du brauchst dich dieser Gefühle nicht zu schämen. Ich würde jetzt nicht gerade vor jedem meine Gefühle ausbreiten, aber wenn du eine gute Freundin, einen guten Freund hast und du bist in dieser Situation, dann tausch dich aus. Du hast auf jeden Fall den Herrn. Da kannst du auch weinen mit und vor dem Herrn, wenn du dir eigentlich einen anderen Weg gewünscht hättest. Aber es muss einen Zeitpunkt geben, das war hier bei der Tochter von Jephtha, wo sie mit dem Thema dann auch abgeschlossen hat. Auch wenn du dir das so vielleicht nicht vorgestellt hast, dann gibt es aber doch Aufgaben im Reich Gottes, die du tun kannst, die vielleicht kein anderer tun kann. Und wenn du diese Perspektive dann irgendwann bekommen könntest, dann wirst du auch innerlich, ich sage wieder, glücklich werden. Abgesehen davon muss nicht jeder mit 20 oder mit 30 oder mit 35 oder mit 40 noch nicht verheiratet sein und das ist dann ein ganzes Leben lang so. Der Herr hat Wege, die manchmal erstaunlich sind für uns. Und wir bewundern ihn, wie er dann auf einmal doch vielleicht einen Weg öffnet und du nicht meinen musst, es ist ein für alle Mal verschlossen, dieser Weg. Lasst mich jetzt zum Schluss, wir sind schon weit über die Zeit, in Verbindung mit Matthäus 19 noch folgenden Gedanken äußern. Das mag jetzt vielleicht für einige ein Stück weit schockierend sein. Es gibt auch eine Situation, dass ich nicht heiraten kann, weil wodurch auch immer ich nicht Gefühle als Mann für eine Frau habe oder als Frau für einen Mann. Und die Ursachen dafür können ganz unterschiedlich sein. Manche lehnen das ab, ich finde das nicht so ganz abwegig. Durch die Folgen des Sündenfalls gibt es nicht nur Menschen, die mit körperlichen Gebrechen geboren werden, sondern das kann natürlich auch seelischer Natur sein. Und das kann auch sein, und das ist eine Folge des Sündenfalls dann, dass man relativ früh als junger Mensch merkt, ich habe, sagen wir mal als junger Mann, ich habe keine Gefühle für ein Mädchen, sondern für einen Jungen. Oder als Mädchen, ich habe keine Gefühle für einen Jungen, sondern eben für ein Mädchen und umgekehrt. Wie gehst du dann damit um? Erstens sagt uns Gottes Wort ganz klar, dass wenn du das praktizieren würdest, Homosexualität, das ist Sünde. Gottes Wort macht ganz klar, dass es für das intime Zusammensein nur die Ehe und damit nur zwischen Mann und Frau diesen Weg gibt. Das heißt, wenn du solche Gefühle hast, von denen du siehst, dass sie aus der Schrift nicht praktisch verwirklichbar sind, dann gibt es den Weg, und ich kenne manche, die diesen Weg gegangen sind, dass sie durch die Hilfe von Medizin und auch von Seelsorge, Hirtendienst, tatsächlich dazu gekommen sind, aus diesen gleichgeschlechtlichen Gefühlen diese zu überwinden und Gefühle für dann eben das andere Geschlecht zu entwickeln. Das ist kein so ganz leichter Weg. Aber es gibt ihn und es geht. Aber manche haben vielleicht nicht die Kraft, ich kenne auch solche, und die für sich dann entschieden haben, weil sie eben nicht sündigen wollen, dann bleibe ich allein. Auch das ist ein Weg. Und lass dir von einem Menschen nicht vorschreiben, außer dass du nicht sündigen darfst, sündigen sollst. Lass dir nicht vorschreiben, welchen Weg. Es ist auch nicht so ganz einfach, wenn solche Gefühle entstanden sind und manchmal dann über einen gewissen Zeitraum auch vorhanden sind und dann fast wie so eine eigene Persönlichkeit werden, diese Gefühle, diese Gefühlswelt so ohne weiteres zu überwinden. Aber lass dich nicht verleiten, sie laufen zu lassen, danach zu handeln. Ich hoffe, dass ich am Sonntag dazu komme, dass wir als Eltern auch in dieser Hinsicht Verantwortung haben. Denn auch unsere Erziehung, und ich kenne Beispiele dafür, auch unsere Erziehung kann genau dahin führen, dass Kinder solche Gefühle entwickeln. Deshalb brauchen wir gar nicht bei anderen zu suchen, immer nach Gründen dafür. Ja? Manchmal ist das von Menschen verschnitten. Manchmal bin ich das als Vater, weil ich so hohe Ansprüche an meine Kinder habe und vielleicht auch an ein Kind, das diesen Ansprüchen einfach nicht gerecht werden kann. Ich will das nur ergänzend sagen. Auch das gibt es also, dass man aus diesen Gründen nicht heiratet. Wie auch der Weg Gottes für dich sein mag, ob alleine, weil du es so willst, ob alleine, weil der Weg sich nicht anders ergeben hat, oder ob zu zweit in der Ehe. Wenn er gesegnet sein soll, dann nur im Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber und in der bewussten Unterordnung unter seinen Willen. Das heißt, ihn zu fragen und dann mit ihm zu gehen. Und es wird bei dir anders sein als bei mir und bei mir als bei dir. Jeder für jeden hat der Herr einen persönlichen Weg. Und das ist das Großartige. Wo immer der Herr einen Weg mit dir hat, er hat ihn, dann ist er gesegnet. Und wenn du ihn sowieso gehen wolltest, dann geh ihn mit ihm. Wenn du vielleicht noch jetzt Mühe hast damit, dann nimm dir die Zeit, um das mit dem Herrn Jesus, vielleicht auch mit einem Freund, einer Freundin zu besprechen. Aber dann überwinde auch deine Not und dann kannst du mit dem Herrn auch diesen Weg gehen und kannst auch darin glücklich werden. Auch dafür gibt es, Gott sei Dank, manche Beispiele.
Ich hatte eine Frage. Du hattest erwähnt, dass auch eine Ursache dafür, dass man keine Gefühle für das andere Geschlecht hat, in sogenannten seelischen Gebrechen liegen könnte. Könnte man das fälschlicherweise mit dem Gedanken der genetischen Prägung verbinden, die ja auch in der Gesellschaft als Begründung für das Praktizieren dieser Gefühle betrachtet wird?
Man muss ja sagen, wir wissen bis heute, dass das nicht nachweisbar ist, dass es irgendwie eine genetische Prägung gibt. Auf der anderen Seite erkennen wir natürlich auch, dass Kinder gewisse Prägungen zeigen, die ihre Eltern, Vater oder Mutter haben. Wenn also Eltern und heute in der Gesellschaft, nehmen wir das mal ganz allgemein, in der Gesellschaft es frei ist, dass zwei Väter oder zwei Mütter Kinder haben, und wenn Kinder in so einer Prägung aufwachsen, ja, das ist natürlich dann auch noch nicht irgendwie genetisch, aber dann ist es natürlich mehr, ich sag mal, der Prozess des Aufwachsens. Aber wenn jetzt ein Vater oder eine Mutter eine solche Prägung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon etwas größer, dass ein Kind auch davon etwas mitbekommt, wodurch auch immer. Ich finde, es hilft am Ende ohnehin nicht weiter zu überlegen, wo kommt jetzt eine solche Prägung her genau. Ja? Ist sie durch ein bestimmtes Ereignis, ist sie durch eine Schwäche in der Person liegend, kommt sie durch was anderes? Was passiert, wenn wir irgendwann feststellen, dass es eine genetische Prägung gibt oder geben könnte? Ja? Ich wäre heute vorsichtig, sowas total auszuschließen, aber es hilft demjenigen nicht, es bringt ihn nicht weiter, ob er das weiß oder nicht. Entscheidend, meine ich, ist, dass wenn ich in meinem Leben so etwas feststelle, dann gilt absolut der Rahmen des Wortes Gottes, wie handle ich da, wie gehe ich damit um. Das heißt, ich kann es nicht ausleben, ich darf es nicht ausleben. Und dann werde ich Hilfe hoffentlich in Anspruch nehmen. Hoffentlich gibt es dann jemand, der mir auch die Hilfe zur Verfügung stellt. Ja, mal ganz schlicht, wie geht ihr damit um? Stellt euch vor, morgen kommt ein Gläubiger, kommt vielleicht dein Kind, dein Bruder, dein Vater oder Mutter oder Schwester und sagt dir, ich habe solche Gefühle. So, wie gehen wir damit um? Sagen wir, Hilfe, das ist ja ganz furchtbar, das ist ja schlimm, was du da hast. Oder wie sind wir dann eine Hilfe, damit jemand, der solche Gefühle hat, sie überwinden kann oder jedenfalls so damit leben kann, dass er nicht in Sünde kommt. Insofern ist meine Antwort jetzt, es hilft uns nicht weiter, ob es eine genetische Prägung gibt, die bis heute nie nachweisbar gewesen ist und vermutlich auch nicht da ist. Aber ich weiß nicht, ob man das ein für alle Mal ausschließen kann. Es gibt Menschen, die haben mehr als andere den Hang zu stehlen. Wo kommt das her? Ich weiß gar nicht, ob sowas erforscht worden ist, ob man das heute schon irgendwie genetisch oder was ergründen kann. Es gibt Menschen, die haben andere Schwachpunkte. Und es ist natürlich irgendwo, wie soll man sagen, nachweisbar in dem Leben eines Menschen, vielleicht auch darüber hinaus. Aber Wenn man sich darauf konzentriert, dann kriegt man keine Lösung für die Person, ja? Sondern die Lösung schaffe ich nur dadurch, dass ich demjenigen versuche, eine Hilfe zu geben, damit er mit dem, was er erlebt, manchmal ist das ja auch, ist man irgendwie da reingerutscht. Ich kann jetzt, wenn es um das Thema Homosexualität geht, ich werde es nie vergessen, ich bin früher gerne schwimmen gewesen und da bin ich von so einem Mann mal, der eben homosexuell war, bin ich angesprochen, angemacht worden. So, und wenn man in der Situation dann nicht flieht, dann kannst du da reinrutschen. Und dann eben damit richtig umzugehen, ja, um für sich selber und dann für anderen eine Hilfe zu sein. Ich glaube, das ist, wofür ich sensibilisieren möchte, unabhängig von der Frage, was ist jetzt die Ursache? Nehmen wir an, ich habe das Beispiel gebracht, Erziehung ist die Ursache. Dann kann ich trotzdem als Kind, vielleicht dann auch als Erwachsener, nicht sagen, weil meine Eltern so und so gehandelt haben, also habe ich dann Freiheit danach zu tun oder nicht zu tun. Oder wenn die Ursache eine andere ist, führt das nicht dazu, dass ich dann anders damit umgehe mit dem Problem, mit dieser Herausforderung, die sich in meinem Leben stellt. Sondern entscheidend ist, ich stelle eine bestimmte Neigung in meinem Leben fest und dann einen biblischen Weg zu finden, um jedenfalls nicht in Sünde zu leben. Also das wäre mein, mein Wunsch, dass man sich darauf konzentriert und nicht so sehr zu ergründen sucht, wo kommt es her. Denn wenn es genetisch wäre, dann ist es leicht zu sagen, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Und tatsächlich kann es sein, dass ein Mensch in einer gewissen Hinsicht nichts für eine solche Neigung kann, weil sie durch bestimmte Umstände irgendwie aufgebrochen ist. Aber das ermöglicht mir eben trotzdem nicht, dann einfach zu sagen, gut, dann lebe ich das aus, weil Gottes Wort ganz klar sagt, dass mein sexuelles Miteinander, ein intimes Zusammensein nur in der Ehe und nur von Mann und Frau ist. Insofern nehme ich persönlich bis heute an, dass es genetisch nicht nachweisbar ist, aber ich bin da doch vorsichtig, ja, ob man das per se auf Dauer so, ob es eindeutig auf Dauer so haltbar ist. Ja.
Im ersten Moment könnte man ja der Meinung sein, dass dieser Mensch, der nun in einer ganz schlimmen Situation ist, für die andere Seite ist die, jeder von uns ist aufgerufen, seine Sexualität eben nicht laufen zu lassen, wie wir vorhin gehört haben schon, ne? Als junger Mensch, oder wenn ich verheiratet bin, oder wie er auch hier auch sagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, dass ich nach einer Jungfrau rufen würde. Ne? Also es ist ja so, dass wir trotzdem, auch wir, die gesund sind, müssen unsere Sexualität in Zügeln halten.
Genau. Die Bibel zeigt ganz klar den Weg innerhalb dessen oder den Rahmen, innerhalb dessen eben wir unsere sexuellen Empfindungen und auch Gefühle ausleben können, ausleben sollen, und daran wollen wir uns halten. Wir wollen auch das Thema jetzt nicht dieser Homosexualität zu hoch hängen. Das ist jetzt nicht das zentrale Thema unter Gläubigen, aber angesichts der Tatsache, dass es auch in der christlichen, in der kirchlichen Welt ja heute leider nicht mehr biblisch gehandhabt wird, kann es sehr leicht auf uns überschwappen. Und da ich weiß, dass manche, gerade junge Menschen, aber das wird ja nicht nur junge Menschen betreffen, dass die echt Not damit haben können, deshalb habe ich das angesprochen, damit, vielleicht ist jemand hier, weiß ich nicht, damit er weiß, es gibt immer Hilfen, ja, und nehmt diese Hilfen bitte in Anspruch. Meint nicht, ich bin jetzt alleine, ich bin in einer solchen Not, da kann mir keiner helfen und da muss ich jetzt alleine irgendwie durch und du merkst, dass du das nicht schaffst. Und dann meine ich, wäre es einfach gut, wenn du Hilfe, soweit das möglich ist, in Anspruch nimmst. Und wenn du oder ich mal angesprochen werden, ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir in so einer Sache, gerade in dieser Sache, absolut schweigen. Denn das wird so jemand als totalen Makel empfinden, wenn darüber geredet würde. Und es ist denkbar, und ich glaube, es ist so, dass viele von uns, die wir ja mit Recht das Ausleben ablehnen, kein rechtes Verständnis aufbringen für die Not eines solchen Menschen. Und ich kenne Christen, die es eben nicht praktizieren wollen und die deshalb unter so einem Kampf leben, den wir uns vielleicht manchmal gar nicht vorstellen können, ja. Ja, gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen?
Das würde meinen Eltern raten, wo das Kind ungläubig Freund als Gläubiger sich genommen hat. Weiß ich, Neues, also Mädchen und Junge.
Also wenn eine junge, gläubige Frau sich mit einem ungläubigen jungen Mann einlässt, das meinst du, ja. Ja, zunächst mal ist es immer gut, dass wir unterweisen, ja, so wie wir das jetzt versuchen an diesen Abenden, dass wir die biblische Botschaft weitergeben, dass wir sozusagen Vorsorge treffen. Deshalb ist es auch gut, die wir als Brüder Verantwortung haben in den örtlichen Zusammenkommen, dass wir solche Themen immer mal wieder auch ansprechen. Dass die wir Verantwortung haben für die Jugend, solche Themen jetzt nicht penetrant, ja, dann gibt es ja auch dann Widerstand inneren, aber immer mal wieder so ein Thema mit den jungen Leuten durchnehmen, um den biblischen Weg zu, vorzustellen. Wenn dann der Fall eingetreten ist, dann sind es ja meistens junge Leute, die schon ein gewisses Alter haben und wo es ganz, ganz schwierig ist, sie noch zu überzeugen. Ja? Jeder von uns, der geheiratet hat und sich verlobt hat, weiß ja, wie fest er dann auch bei seiner Überzeugung des jeweiligen Ehepartners geblieben ist und dass man sich da ja auch nicht gerne, wenn überhaupt, reinreden lässt. Also in so einem Fall auch. Was können wir tun? Wir können demjenigen in Liebe vorstellen, was Gottes Wort dazu sagt. Und dass eben dieser Weg eines Gläubigen mit einem Ungläubigen, ja, ich will nicht sagen, ein ungleiches Joch in dem Sinne ist, wie es 2. Korinther 6 vorstellt. Ja? Ich will den Vers mal lesen, aber der Grundsatz, der dort vorgestellt wird, bleibt ja doch bestehen, auch wenn die Ehe jetzt nicht zu diesem konkreten Beispiel hier gehört, weil die Konsequenz in der Ehe nicht möglich ist. Da heißt es ja in 2. Korinther 6, Vers 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit und später, welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Warum geht es hier nicht direkt um die Ehe? Weil es dann in Vers 17 heißt, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Das heißt, wenn ich merke, ich bin in einem solchen ungleichen Joch, dann muss ich mich trennen. Ja, das Paradebeispiel, was man ja so anführen kann, ist, wenn ich, sagen wir mal, ich bin Arzt und mache eine Gemeinschaftspraxis als Gläubiger mit einem Ungläubigen. Das ist ein ungleiches Joch. Und wenn ich das erkenne dann, dann soll ich rausgehen. Ja, dann soll ich Schluss machen in dieser, ich sage mal, Gemeinschaftspraxis und muss dann eine eigene oder eben mit einem Gläubigen zusammen machen. So, wenn ich aber jemanden geheiratet habe, dann kann ich nicht mehr sagen, ja, jetzt habe ich erkannt, ist doch nicht richtig und dann trenne ich mich, ja, weil Gottes Wort ganz klar sagt, dass die Ehe unauflöslich ist. Aber das Prinzip, was da vorgestellt wird, bleibt ja doch bestehen. Es ist ein ungleiches Joch. Ein Gläubiger hat eine Überzeugung, in den Himmel zu gehen. Ein Ungläubiger hat diese Überzeugung nicht, im Gegenteil, was auch immer er für eine Überzeugung hat, er geht nicht in den Himmel. Also ist, man geht in ganz unterschiedliche Richtungen und das ist ein Joch, was nicht zusammenpasst. Insofern, das würde man einem Kind nochmal, einem erwachsen werdenden Kind nochmal vorstellen, würde ihm vorstellen die Konsequenzen, würde vielleicht Beispiele zeigen, wo das hingeführt hat mit Kindern und mit den Schwierigkeiten. Aber, ich sag mal gut, wenn es jetzt 14 ist oder so, da kann man vielleicht noch ein Stück weit eingreifen, aber wenn das Kind dann 18, 20 ist, ist es erwachsen, dann können wir letztendlich außer dem Gebet, können wir, meine ich, und dem Vorstellen, ja, in Liebe, können wir nicht viel tun. Wir haben dann natürlich eine Aufgabe an dem Ungläubigen, Teil dieser ganzen Beziehung, dem wir das Evangelium irgendwie weitergeben wollen, dann hängt das natürlich sehr davon ab. Oftmals ist es ja dann damit verbunden, dass man sich auch nicht an die Schrift hält, was das intime Zusammensein betrifft. Und wenn das dann zu Unzucht, zu Hurerei führt, dann haben wir als Gläubige natürlich auch eine Konsequenz in den Beziehungen, die da bestehen, zu üben. Ich sage nicht, dass dann das Kind nicht mehr mein Kind ist, aber mit Sicherheit, wenn es außerhalb der Familie ist, werden wir natürlich dann einen solchen Kontakt nicht mehr pflegen können. Also wir werden es warnen, wir werden es auch nochmal warnen, aber Wir können einem dann erwachsen werdenden oder erwachsen seienden Kind können wir nicht einfach, es geht in unserer Zeit sowieso nicht, aber wir haben nicht mehr die Möglichkeit dann zu sagen, nein, ja, das hört ja dann nicht auf uns. In dem Fall, wenn die beiden dann geheiratet haben, ja, würde ich das tun, natürlich. Solange es noch keine Eheschließung da ist, würde ich sehr zurückhaltend damit sein, weil ja unser ganzes Bestreben sein sollte, dass diese falsche Beziehung nicht eingegangen wird. Aber wie das dann im Einzelfall, ich glaube, da kann man auch pauschal letztlich nichts sagen, denn der Ungläubige muss ja an uns auch irgendwie erkennen, dass wir nicht ihm böse gesonnen sind, ja, sondern dass wir ihn, den Sünder, dass wir ihn lieben, aber dass wir doch deutlich vermitteln, dass diese Beziehung nie funktionieren kann, ja, weil ein Gläubiger und ein Ungläubiger, das einfach nicht zusammengeht, ja. Wir müssen da auch weise sein. Ich habe das selber erlebt, jetzt nicht, meine Kinder sind noch zu klein, aber in der Familie, in der ich aufgewachsen bin. Wir sind dann als Eltern auch, oder Eltern sind dann überfordert. Ja, das ist eine Situation, auf die man sich kaum vorbereiten kann, auch nicht will, weil wir das andere wollen für unsere Kinder. Und da ist es immer mal wieder gut, einen Schritt zurückzugehen, um zu überprüfen, ob man nicht vielleicht in der Schärfe dann auch zu weit gegangen ist, ja. Aber es ist natürlich, Entschuldigung, es ist natürlich fatal für ein Kind, was seine Zukunft, Gott kann in Gnaden irgendwie eingreifen, aber seine Energie, alles geht irgendwie verschütt, ja, für den Herrn. Das ist wirklich tragisch. Ja. Sind wir noch? Ah ja.
Homosexualität ist in der Bibel verboten, aber nicht die Selbstbefriedigung. Da gibt es keine Bibelstelle für.
Ja. Ja, das ist eine berechtigte Frage, wie Selbstbefriedigung zu beurteilen ist. Direkt sagt Gottes Wort nichts dazu, keine Frage. Ich sage, ich bin auch ein Stück weit vorsichtiger geworden, Selbstbefriedigung in jeder Hinsicht, in jedem Begleitumstand als Sünde zu verurteilen. Am leichtesten ist es vielleicht zu erkennen, gerade wenn es uns Männer betrifft, ist es fast immer so. Erstens, dass sich der Mann irgendeine Frau vorstellt dabei. Wenn er verheiratet ist, oftmals nicht mal die eigene Frau. Wenn er nicht verheiratet ist, irgendeine Traumvorstellung. Und damit ist es eine sexuelle Begierde. Dann ist es aus diesem Bereich heraus, dann meine ich, 1. Johannes 2 und andere Stellen, die von Begierden sprechen, eine Sünde. Zweitens darf man nicht übersehen, Selbstbefriedigung. Das heißt, das Ziel der ganzen Aktion ist das eigene Ich. Das ist Egoismus. Es gibt Situationen, wo das auch anders sein kann, die will ich jetzt bewusst nicht ausmalen, weil es immer schlecht ist, jetzt so eine Kategorisierung vorzunehmen. Also wenn ich bis zu diesem Bereich ist es keine Sünde und ab diesem Bereich ist es dann Sünde. Aber es ist wahr, das Wort selbst taucht nicht auf. Warum auch immer, ob das damals so nicht praktiziert worden ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber oftmals sind die Begleitumstände, die mit der Selbstbefriedigung verbunden sind, doch solche, die zeigen, dass es sich um Sünde handelt. Vielleicht kann man das so formulieren.
Was sagst du dazu? 1. Korinther 7, Vers 3, weil da steht ja eigentlich, dass
nicht jemand Gewalt hat über sein eigenes Leib. Also es geht doch da eigentlich um Befriedigung des anderen, oder?
Ja, aber da bist du natürlich in der Ehe, ja? Also jetzt in der Ehe sich selbst zu befriedigen, kann man mit 1. Korinther 7 auf jeden Fall dann verbinden, dass ich nicht Herr über meinen Körper bin, sondern dass mein Körper meiner Frau und der Körper meiner Frau mir gehört, natürlich nicht in dem Sinne, dass ich tun und lassen kann damit, was ich will. Es ist eben in Verbindung mit dieser ehelichen Pflicht, aber da ist es sicherlich so, ja? Genau. Wobei natürlich auch in der Ehe, auch was diesen Bereich der Intimität betrifft, es eine große Weite gibt, solange es nicht, ich sage jetzt mal mit so einem Schlagwort, pervers ist und gesundheitsschädigend. Ja, was ein Ehepaar füreinander und miteinander dann bespricht und für gut befindet, liegt dann innerhalb der Ehe auch. Solange es eben nicht direkt gegen Gottes Wort verstößt.
Ich glaube, wir müssen weitere Fragen jetzt in den Flur verlegen.
Ja.
Sonst hätte ich das nicht.